Nun ja, eigentlich gehört dieser Abschnitt, den wir gemeinsam gelesen haben, zu dem 21. Kapitel, themenweise. Ja? Wir erinnern uns, in Kapitel 21 zeigt der Engel oder einer der Engel dem Apostel Johannes die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das herunterkommt, und er sieht es von außen. Hier nun, in den ersten fünf Versen des 22. Kapitels, zeigt uns der Engel oder schreibt der Apostel Johannes auf das, was er innen gesehen hat in dieser Stadt. Ja, das Innenleben der Stadt beschreibt der Apostel Johannes. Und was uns aufgefallen ist, oder was mir zumindest aufgefallen ist, als ich diesen Vers vorbereitend zur Predigt gelesen habe, waren eben die drei Dinge, die erwähnt werden und die einem sofort praktisch wie ins Gesicht springen. Ja, da ist einmal dieser Strom, der kristallklare Strom, den wir eben besungen haben. Und dann der Baum oder Bäume des Lebens, wie manche übersetzen, und schließlich der Thron Gottes. Ihr Lieben, mit Sicherheit hat der Apostel Johannes mehr gesehen als das. Ja? Aber er erwähnt eben diese drei Dinge, die eine tiefe symbolische Bedeutung haben in der Heiligen Schrift. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir verstehen, dass die Offenbarung, soweit es geht, wortwörtlich auszulegen, zu verstehen ist. Aber wir verstehen eben auch, und das haben wir in dem Studium immer wieder gesehen, dass die Dinge, die genannt werden, überlegt einmal die Zahl 12, wie oft sie genannt wird, oder die Zahl 7, ja, die verschiedenen Gerichte, die verschiedenen Dinge, die erwähnt werden in der Offenbarung und die uns sofort an das Alte Testament erinnern. Wir verstehen, dass diese Dinge, die in der Offenbarung erwähnt werden, ja, wortwörtlich zu verstehen sind, aber auch eine tiefe symbolische Bedeutung haben, ebenso auch in diesem Text, ja, den wir eben gelesen haben. So, zunächst einmal ist es der große Fluss, ja, oder Strom des lebendigen Wassers. Das hört sich schon ganz gut an, oder? Und dann natürlich auch der Baum des Lebens, den Johannes sieht. Und ich lese die Verse noch einmal, damit Sie diese Verse frisch in unserer Erinnerung sind. Er schreibt, und er zeigte mir einen reinen Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall. Der ging aus von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes sind oder stammt der Baum des Lebens, der trug 12-mal Früchte und brachte seine Früchte jeden Monat, und die Blätter der Bäume dienten zur Heilung der Völker. Ihr Lieben, das haben wir wortwörtlich zu verstehen. Das hat der Johannes gesehen. Wirklich ein Fluss, und er sieht dann entweder einen Baum, Baum des Lebens. Woran erinnert uns das? Ich brauche das nicht zu sagen. Manche sagen, es sind Bäume des Lebens, die hier an beiden Seiten des Flusses stehen. Ihr Lieben, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja? Worum es hier geht, ist eigentlich diese symbolische Bedeutung, die uns hier mitgeteilt wird, in dem Gebrauch dessen, was Johannes hier sieht. Ja? Und das ist eben der Hinweis darauf, dass das ewige Leben, hier geht es um die Qualität des ewigen Lebens, dass das ewige Leben die Fülle haben wird. Lass mich mal das einmal so sagen. Ja? Ich kann mich erinnern, ich war vielleicht 10 oder 11 Jahre alt und meine Mutter hat mich mitgenommen, um unsere Verwandten in Omsk, Sibirien, zu besuchen. Das war außergewöhnlich gewesen zu dieser Zeit, weil in der Sowjetunion man nicht so viel reiste zu dieser Zeit. Es war unerwünscht. Die Regierung hat das nicht gerne gesehen, dass man reist. Es wurde einem auch ein bisschen schwierig gemacht. Und zum anderen war es teuer gewesen. Wir konnten es uns einfach nicht leisten. Aber ja, in diesem Sommer war das so gewesen, dass wir dann, meine Mutter und ich, wir waren zu zweit, unsere Verwandtschaft in Omsk besucht haben. Nun, die Stadt Omsk hat mich nicht allzu sehr interessiert als Kind, aber an einem Tag sind wir in ein nahegelegenes Dorf gefahren, um dort wahrscheinlich auch Verwandtschaft zu besuchen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und die Familie, bei der wir diesen Tag verbrachten, hatte ihr Haus direkt an dem großen Fluss Irtysch. Und Irtysch ist mit über 4000 Kilometern Länge, der Fluss Irtysch ist mit 4000 Kilometern Länge, einer der 10 längsten Flüsse dieser Welt. Und ich kann mich erinnern, als junger Bursche, ich stand da, ich habe mir das andere Ende angeschaut, es war ziemlich weit weg und ich war sehr beeindruckt einfach von der Breite dieses Flusses, ja, und der Menge des Wassers, was da geflossen ist. Es war erstaunlich. Und vom Haus aus, in dem die Familie lebte, ging man runter, praktisch in den Garten, der voll war mit Fruchtbäumen, Sträuchern, Blumen. Und der Garten mündete dann direkt an diesem Fluss. So, wir haben einen eigenen Strand gehabt als Kinder, um zu schwimmen. Und die beste Fischsuppe, die ich je gegessen habe, das war dort bei dieser Gelegenheit. Ja, und für mich als junger Kerl, der so etwas nicht kannte, ich bin in einer Gegend aufgewachsen, die mehr so wüstenähnlich war. Wir hatten nicht allzu viel Wasser. Ja, und für mich war dieses Überangebot an Wasser, Überangebot an Früchten, an Fisch, ja, wie ein Paradies. Und genau das ist die symbolische Bedeutung dieses übernatürlichen Flusses in dem neuen Jerusalem und auch des Baumes oder der Bäume, wie manche sagen. Ja? Es ist das Bild des überfließenden ewigen Lebens in der absoluten Fülle zu erkennen in diesen Versen. Und damit man das versteht, dass die wahre Fülle und der wahre Überfluss aus Gott ist, beginnt der Fluss wo? Der Text sagt uns, am Thron Gottes. Ja? Die wahre Fülle, der wahre Überfluss und nicht nur das, sondern eigentlich das Leben als solches, das ewige Leben, beginnt bei Gott oder mit Gott. Gott kann es nur geben. Und deshalb, und das ist auch eine Herausforderung für uns, wir verstehen das. Ich hoffe, dass wir das verstehen, dass nur in Jesus Christus wir wirklich das wahre Leben haben können. Dass wir Mut haben, auf Menschen zuzugehen, die Jesus nicht kennen und die sagen, oh, ja, ich lebe mein Leben, ich habe Frieden mit Gott, ich bin zufrieden. Ihr Lieben, sie lügen oder sie verführen sich selbst mit diesen Worten. Das wahre Leben ist nur in Jesus Christus zu haben. Die wahre Fülle werden wir nur als Menschen in dem ewigen Leben haben, einst in der Ewigkeit. Seinerzeit war das der Prophet Hesekiel, der auch einen Fluss gesehen hat und den er sehr ausführlich beschreibt in Kapitel 47. Dieser Fluss aber, und das wird uns im Zusammenhang des Textes deutlich aus Hesekiel, den der Prophet Hesekiel sieht, ist im tausendjährigen Reich. Wir sehen viele Ähnlichkeiten zu diesem Fluss hier in dem neuen Jerusalem, ja? Aber in dem tausendjährigen Reich wird dieser spezielle Fluss aus dem Tempel Gottes kommen, aus der Stadt Jerusalem nach Osten hin fließen, wie der Text uns sagt. Und er wird die Wüste und das Tote Meer heilen. Und hier erkennen wir wiederum eine Gemeinsamkeit in der Schöpfung Gottes, auf die uns die Heilige Schrift ganz deutlich hinweist. Am Anfang der Schöpfung, wir gehen zurück, zu 1. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 10, wird uns gezeigt, dass im Garten Eden es 4 Flüsse gegeben hat. Ja? Ebenso berichtet die Heilige Schrift, dass in dem tausendjährigen Reich es eben diesen besonderen Fluss des Lebens geben wird, der aus Jerusalem, ja, wie gesagt, in die östliche Richtung fließen wird. Und dann in dem neuen Gottes, in dem neuen Jerusalem, wird es auch diesen besonderen Fluss geben, der das ewige Leben eben in der absoluten Fülle symbolisiert. Nun, manche fragen sich, wie ist das aber hier zu verstehen, was wir lesen, gerade im Zusammenhang des Baumes des Lebens, der 12-mal Früchte trägt, auch das ist ja etwas eigentlich Außergewöhnliches und das zeigt uns auch, wie überfließend das Leben in dem neuen Jerusalem sein wird, in der neuen Schöpfung sein wird. Warum wird hier gesagt, dass die Blätter des Bäumes, des Baumes des Lebens oder der Bäume zur Heilung der Völker dienen? Es wird ja keine Sünde geben. Es wird kein Fluch mehr sein, kein Tod. Warum müssen die Völker geheilt werden? Nun, manche Übersetzungen übersetzen hier an dieser Stelle: die Blätter des Baumes dienen zum Wohl der Völker. Und wir verstehen, zurückblickend auf die letzte Predigt, dass Völker in dieser neuen Schöpfung aus der Welt kommen werden in das neue Jerusalem, um Gott anzubeten. So, es wird Völker geben, es wird Nationen geben. Und der Hinweis ist wahrscheinlich dieser, dass diese Bäume in irgendeiner Weise zum Wohl dieser Völker dienen. Ja, das heißt, so wie ich das verstehe, ich weiß es nicht, ob ich richtig bin, dass man in dem neuen Gottes, ich sag mal so, von einem Segen zum anderen gebracht wird. Es wird immer eine größere Fülle des Segens sein. So, es wird ein Becher sein, ja, ich gebrauche mal ein Bild, der überfließt, der nicht nur tropfenweise voll gemacht wird, sondern der überfließt. Und das ist der Hinweis eben auf das, auf die Fülle des ewigen Lebens in der neuen Schöpfung Gottes. Und die Sache ist ja die, ihr Lieben, was wissen wir wirklich von diesem souveränen Gott, was er tun kann? Naja, wir schauen uns das Leben des Herrn Jesus an und wir staunen, was Jesus vollbringen konnte. Das ist schon außerordentlich. Er konnte das Essen vermehren, er konnte die Toten auferwecken, er konnte genau sehen, was im Herzen der Pharisäer war. Das ist nur eine Kleinigkeit von dem, was Gott wirklich kann. In der Ewigkeit werden wir es wirklich erleben, was Gott kann. Und das wird wirklich so sein, dass wir von einem Segen zum anderen gehen, einfach in unserem Staunen. Ja, wie kreativ unser ewiger Vater wirklich ist. So, erstens ist das Leben in dem neuen Jerusalem das ewige Leben der absoluten Fülle. Und diese zwei Bilder, ja, des Stromes und auch des Baumes des Lebens, dienen dazu. Zweitens sagt uns der Text, ist es das Leben der Anbetung. Lasst uns die Verse 3 und 4 nochmal lesen. Und es ward nichts verflucht, ward nichts Verfluchtes mehr sein, ward, wird, meine Augen. Und der Thron Gottes und des Lammes wird darin sein, also in dieser neuen Stadt, dem neuen Jerusalem, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Schwester Völmele, herzlich willkommen. Komm rein, komm rein. Schwester Schmidtke, du bist auch hier. Schön, dich zu sehen.
I borrowed the walker from here.
That's absolutely okay, no problem. Kommt rein, kommt rein. So, erstens ist es das Leben der absoluten Fülle und zweitens ist es das Leben der Anbetung, Verse 3 und 4. Die meiste Zeit meines Lebens als ein gläubiger Mensch, als Christ, ja, habe ich diese falsche Einstellung gehabt zur gemeinschaftlichen Anbetung in der Gemeinde. In Deutschland, in der Gemeinde, in der ich die ersten Jahre meines Lebens als Christ verbracht habe, war die Anbetung, ich muss aufpassen, welche Worte ich gebrauche, eigentlich ein Trauerspiel gewesen. Die Lieder, die wir gesungen haben, die waren noch aus Luthers Zeiten und die Gemeinde sang diese Lieder halt traditionsgemäß und da war nicht viel an Enthusiasmus zu erkennen. Ich muss hier vorsichtig sein, ich kann nicht in das Herz des Menschen schauen und ich weiß nicht auch, was sie dabei empfunden haben, was ihr Verständnis war, als sie diese Lieder gesungen haben, die eigentlich nicht schlecht sind von ihrer Aussage. Ja, man muss nicht unbedingt rumspringen oder klatschen oder sonst was, um Enthusiasmus zu zeigen. Wenn die Herzenseinstellung die richtige ist, dann singt man auch diese Lieder in der richtigen Art und Weise. Aber für mich als jungen Mann, ich dachte, meine Güte, das ist ja echt ein Trauerspiel, das zu sehen. Ja, Leute mit ernsten Gesichtern, sie standen da und dann sangen sie, nun danket alle Gott mit Händen. Und das war ein bisschen schwierig. Ja. Dann habe ich die Gelegenheit gehabt, nach Afrika zu reisen, zu einem Missionsdienst. Und da habe ich eine andere Art und Weise der Anbetung kennengelernt, wie ihr euch vorstellen könnt. Und es war für mich, der aus dieser Traditionsgemeinde kam, etwas Herzerfrischendes zu sehen, dass Menschen hier praktisch mit ihrem ganzen Wesen gezeigt haben, ja, mit Enthusiasmus gezeigt haben, dass sie Gott anbeten. Und ich kann mich erinnern an einem Abend, ich war so kaputt. Ich habe mich ins Bett gelegt, ich wollte nur noch schlafen. Da habe ich die Christen singen hören. Und ich dachte mir, ich kann hier nicht liegen bleiben, schlafen, ich muss mit dabei sein. Mich schnell angezogen, hin in die Gemeinde und habe mitgesungen und dann auch bei dem Gottesdienst mitgemacht. Hier in Kanada ist es so ein Zwischending zwischen dem, was ich in Deutschland kennengelernt habe und Afrika. Aber auch hier habe ich manchmal den Eindruck, besonders wenn die Menschen stehen und die Lieder zur Ehre Gottes singen und ihre Hände in der Tasche haben. Ja? Mir fällt es schwer zu glauben, dass sie wirklich hier Gott anbeten wollen. Ich muss dazu sagen, ich muss auch aufpassen. Meine Hand geht auch immer in die Tasche. Ich weiß auch nicht warum. Ist immer so. Ja? Dann muss ich mich erinnern. Nein, raus. Und dann denke ich mir, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir die Liederbücher haben. Dann halten wir das, ja? Dann brauchen die Hände nicht in die Tasche zu gehen. So, was sage ich? Was sage ich? Ja, ich sage, dass die Art und Weise der Anbetung, ja, die ich erlebt habe in Deutschland und zum Teil auch hier in Kanada, nicht unbedingt etwas ist, was einen dann auch mitreißt, begeistert. Und dann denkt man, naja, wenn in der Ewigkeit das unsere Hauptaufgabe ist, die Anbetung, ja, dann denkt man schon, dann hat man alle möglichen Gedanken, wie langweilig wird das sein. Ihr Lieben, nein, nein. Es war 2015. Dann durfte ich zu einer Pastorenkonferenz und Ältestenkonferenz nach Los Angeles reisen, zu der Gemeinde von John MacArthur, und wir waren insgesamt 5000 älteste Pastoren bei dieser Gelegenheit dabei, Männer. Und in den Raum, wo die Hauptversammlung war, andere Räume gab es auch, da haben sich andere versammelt, unter anderem auch eine russische Gruppe, eine ukrainische Gruppe, für die wurde das Ganze übersetzt, das war sehr interessant. Zu dem Zeitpunkt gab es auch schon Schwierigkeiten zwischen der Ukraine und Russland, und trotzdem waren die Gläubigen, haben sie die Einheit gezeigt, dass sie in einem Raum waren und dort zugehört haben. Wie gesagt, wir waren in diesem großen Raum mit 3000 Leuten, Männern, und ich kann euch sagen, die Anbetung, das war etwas Außergewöhnliches. Waren 3000 Älteste, die zu Ehre Gottes gesungen haben, nicht mit ihren Händen in den Taschen, glaubt mir, sondern die waren, und die haben auch nicht rumgetanzt oder geklatscht, das braucht man nicht, aber man hat gemerkt, dass ihr Wesen, dass ihr Herz dabei ist. Es war eine Anbetung, ihr Lieben, ich dachte, ich bin im Himmel. Ja? Ich wollte, dass es nicht aufhört, sondern dass es weitergeht. Ich habe mich heiser gesungen. So herrlich war das gewesen. So. Es ist ein gewaltiges und herrliches Erlebnis. Und ihr Lieben, echte Anbetung Gottes in Abwesenheit der Sünde mit perfekten Stimmen, das wird etwas absolut Gewaltiges und Herrliches sein. Nun, wenn ihr den Text mitgelesen habt, ja, dann wird ihr euch fragen, warum redet er denn von Anbetung? Ja, schließlich wird in Vers 3 geschrieben, dass die Kinder Gottes ihm dienen werden. Ist Anbetung und Dienst nicht etwas anderes? Ich habe einmal nachgeschaut. Das gebrauchte Wort an dieser Stelle in Vers 3 kann entweder mit dienen oder auch mit anbeten übersetzt werden. So im Neuen Testament geschieht das. Einmal wird dasselbe Wort mit dienen übersetzt und das andere Mal mit anbeten. So, wenn wir Gott wirklich dienen in der Aufrichtigkeit unserer Seele, unseres Herzens, ist das eine Anbetung Gottes, aber natürlich. Ja? Warum tue ich diesen Dienst hier? Ja? Ich kann ihn deshalb tun, weil ich bezahlt werde und ich damit ein bequemes Leben führen kann. Ja, aber wenn das alles ist, dann ist es schlecht. Aber wenn ich diesen Dienst zur Ehre Gottes tue, ihr Lieben, dann bete ich Gott an. Und das ist genau, was ich möchte. So, das Leben in dem neuen Jerusalem ist das ewige Leben in der Fülle und es ist das Leben der Anbetung. Und drittens ist es das Leben der Regentschaft. Schaut einmal in Vers 5. Und es wird keine Nacht da sein und sie werden nicht bedürfen einer Leuchte und des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist nicht das erste Mal, dass das so gesagt wird. Wenn wir zurückgehen in Kapitel 21, Vers 23 und 25, wird fast wortwörtlich genau dasselbe gesagt. Deshalb will ich das nicht noch einmal wiederholen, was wir gemeinsam in vorherigen Betrachtungen uns angeschaut haben. Ich möchte die Betonung hier auf die Aussage legen, dass die Heiligen in dem neuen Jerusalem regieren werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja? So, und das ist das, was wir hier lesen, die Regentschaft, in der wir mitbeteiligt sind, ist schlussendlich die Erfüllung der Verheißung Gottes an die Gläubigen, die wir zum Beispiel in 2. Timotheus 2, Verse 11 bis 12 lesen. Hört einmal genau hin. 2. Timotheus 2, 11 bis 12. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, mitgestorben meint was? Wiedergeboren sind. Wir zu Jesus Christus gehören, dass wir in Jesus Christus sind. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Und wie das praktisch funktioniert in der Ewigkeit, möglicherweise werden wir herrschen über die Engel, ich weiß es nicht, oder über die Völker, die dort kommen werden in das neue Jerusalem, ich weiß es nicht, das wird uns hier auch nicht gesagt. Und deshalb will ich auch nicht spekulieren, sondern nur Folgendes sagen. Ihr Lieben, wir werden es sehen, was es bedeutet, zu herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Machen wir es nur sicher, dass wir mitherrschen können. Das heißt, dass wir zu Lebzeiten jetzt schon unser Leben Jesus Christus übereignen in Buße. Und das ist der Schlüssel. Das ist das Wichtigste. Dass wir zu Jesus kommen, dass wir ihm unsere Sünde bringen, dass wir anerkennen, was geschehen ist am Kreuz auf Golgatha und ihn als unseren Heiland, aber auch Herrn, der uns ganz genau sagt, wie wir zu leben haben, vertrauen. Ja? Römer 6, Vers 5 sagt, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und in ihm und ihm gleich geworden sind, so in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung ihm gleich sein. Und das heißt, gleich sein, auch in der Aufgabe des Herrschens. Ja? Ich schließe unsere Betrachtung heute Morgen mit einer sehr interessanten Illustration. In der sehr bekannten Domkirche des heiligen Stephanus in Wien, hat diesen Dom jemand von euch gesehen? War jemand von euch in Wien gewesen? Ja, ihr seid gewesen? Dom des heiligen Stephanus? Und man bezeichnet diese Kirche übrigens als das spirituelle und geografische Zentrum der Stadt Wien. So eine bedeutende Kirche dort in Wien. Zu seiner Zeit hat man in den Katakomben dieser Stadt, also das, was unter der Kirche liegt, die Katakomben, dort hat man eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Ja? Mit der Zeit sammelt sich alles Mögliche an, auch in dieser Kirche. Und dann tut man das irgendwo hinweg und bei dieser Kirche ist es eben so, dass es unterirdische Gänge gibt und die sind vollgestopft mit allem Möglichen. So, was hat man gefunden? Man hat einen versteinerten Mammutknochen gefunden. Wisst ihr, was ein Mammut ist? Das sind die haarigen Elefanten, die seinerzeit gelebt haben. Ja? Man hat also diesen Knochen gefunden, der seinerzeit vom Kaiser Friedrich III., hört mal hin, 1443 der Kirche geschenkt wurde. Der Knochen ist in der Weise interessant, dass es nicht nur ein Knochen ist, der ist abgeschliffen an beiden Seiten. Und auf beiden Seiten stehen die Buchstaben A, E, I, O, U in Lateinisch. Und die Gelehrten haben nicht lange gerätselt, was es bedeutet, weil man sich eben mit diesem Kaiser Friedrich III. Auseinandergesetzt hat, ganz genau weiß, wie seine Einstellung war. Und die Bedeutung dieser Buchstaben ist die folgende. Es ist die Bestimmung Österreichs, die Welt zu regieren. Es ist die Bestimmung Österreichs, die Welt zu regieren. Nun, man kann manches dazu denken, manches dazu sagen, ist sehr interessant. Das ist nicht, was die Heilige Schrift sagt. Ja? Der Bibel nach ist es die Bestimmung des Herrn Jesus Christus und seiner Diener, Menschen, die zu ihm gehören, die Welt in dem tausendjährigen Reich zu regieren, ebenso wie in dem neuen Jerusalem oder in dieser neuen Schöpfung Gottes. Und die Frage ist, wirst du dabei sein? Wirst du dabei sein? 2. Timotheus 2, 11 bis 12 sagt uns, glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, das ist schon eine gewaltige Angelegenheit, sich mit dem zu beschäftigen, was du uns aufzeigst in deinem Wort. Und das ist schön zu sehen, dass du uns nicht nur sagst, wie wir das ewige Leben haben können, du zeigst uns auch, wie wir richtig leben sollen in dieser Welt und darüber hinaus zeigst du uns, wie das Leben in der Ewigkeit sein wird. Wie herrlich, wie schön. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für diese wunderbare Verheißung. Wir danken dir, dass wir ganz genau wissen, dass das, was du zusagst, das wirst du auch halten. Wir vertrauen dir. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen und jetzt freuen wir uns auf die Gemeinschaft mit dir, auch in dem Abendmahl. Amen. Amen.